Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag mit dem Thema »Hat sich die Schweiz vom Christentum verabschiedet?« Auf dem Flyer, den Sie als Einladung wohl gesehen haben, wurde das Thema so umschrieben. Viele Stimmen in unserem Land behaupten, die Eröffnungsformel im Namen Gottes des Allmächtigen in der Präambel der Bundesverfassung sollte weggestrichen werden. Zudem, der zum Beten und zum Gottvertrauen aufrufende Schweizer Psalm, die offizielle Landeshymne, übrigens seit 1981, inoffiziell war sie seit 1961, habe ausgedient und müsse ab 2015 durch eine zeitgemäßere Hymne ersetzt werden. Daher gibt es jetzt einen ausgeschriebenen Wettbewerb von der SGG, einer privaten Gesellschaft. Und da kann man bis Juni kann man seine Kompositionen und Dichtungen einschicken. Und dann soll das eben ersetzt werden. Wir fragen, weshalb soll Gott aus dem Leben des Schweizers ausgeschlossen werden? Welche Folgen hat es, wenn man die christlichen Wurzeln unseres Landes abschneidet? Weshalb sind solche Weichenstellungen im Gang? Was ist der Unterschied zwischen einer Schweiz mit Bibel und einer Schweiz ohne Bibel? Wir denken ganz kurz darüber nach, wie eigentlich das Christentum in die Schweiz kam. Oder ich muss sagen, nach Helvetia kam. Denn die Vorfahren der heutigen Schweizer waren Kelten vom Stamm der Helvetier. Nun, es gibt legendäre Überlieferungen, die sprechen davon, dass es bereits eine Christianisierung im Gebiet der heutigen Schweiz gegeben habe, ab dem 1. und 2. Jahrhundert. Zum Beispiel Beatus, Sie kennen ja die Beatushöhlen oberhalb von Thun, der sei anfangs des 2. Jahrhunderts nach Thun gekommen, um das Evangelium zu bringen. Aber eben das sind legendäre Überlieferungen. Wirklich archäologische, also handgreifliche Fakten, die man durch Ausgrabungen gefunden hat, die das Christentum in der Schweiz belegen, die gibt es ganz deutlich ab der Zeit von 350 bis 400 nach Christus. Das heißt aber nicht, dass das Christentum erst da begonnen habe, in der Schweiz. Aber da kann man es mit archäologischen Artefakten belegen. So zum Beispiel in Genf unter der Saint-Pierre-Kathedrale gibt es noch Überreste einer Kirche aus eben dieser Frühzeit. Und es gibt eben auch Belege in Martigny, Bellinzona, Losone und in Kaiseraugst dafür, dass das Evangelium in unser Land gekommen ist. Nun, das war ja die Folge des Missionsbefehls, den Jesus Christus im Jahr 32 nach Christus am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika gegeben hat. Er rief die Jünger auf, in Matthäus 28, Vers 19 nachzulesen: Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und so kam eben auch der Tag, wo das Evangelium die Helvetier erreichte. Nun haben wir also mindestens 1600 Jahre Christentum erlebt in der Schweiz. Und sehr wahrscheinlich eben sogar noch ein bisschen mehr. Und da können wir uns fragen, was hat das Christentum eigentlich konkret gebracht an Auswirkungen? Für die Gesellschaft, für das Volk, für die Gemeinschaft. Natürlich, das Ziel des Evangeliums ist, Menschen die Botschaft zu bringen, wie sie mit Gott versöhnt werden können. Es geht nicht in erster Linie darum, dass irgendwie die Gesellschaft transformiert würde. Aber es ist so, dass das Evangelium, das Christentum, als Nebeneffekt automatisch eine enorme verändernde Wirkung hat. Es gibt von mir einen Vortrag mit PowerPoint, den man gratis unter www.sermon-online.de runterladen kann mit dem Titel »Wie das Christentum Europa gestaltete und veränderte«. Und das, was für ganz Europa gilt, ist natürlich auch wahr für die Schweiz in Sonderheit. Die frühen Christen bewirkten, dass es zu einer Abschaffung der Abtreibung kam. Im Römischen Reich war sie sehr verbreitet. Ebenso die Kindstötung nach der Geburt und Aussetzung von unerwünschten Kindern im Wald. Aber die Christen haben das abgeschafft. Auch die Gewaltspiele, die bei den Römern und ihren unterlegenen Völkern sehr beliebt waren in den Arenen, wurden schließlich durch das Christentum abgeschafft. Es wurden getrennte Gefängniszellen eingeführt. Für uns völlig selbstverständlich. Aber man muss sich mal vorstellen, was für ein Elend das war in der alten Welt. Bei den zivilisierten Römern gab es keine getrennten Zellen. Und das Verbot der Gesichtsverätzung von Sklaven und Kriminellen wurde eingeführt durch das Christentum. Der Selbstmord, als etwas Edles angesehen in der alten Welt, wurde geächtet, auch als Mord, auch als Übertretung des Gebotes, du sollst nicht töten. Es kam durch das Christentum auch zu einer Ächtung der Unzucht, wie Ehebruch, Prostitution, Homosexualität, Pädophilie. Pädophilie war erlaubt im Römischen Reich. Und auch Sodomie, das Schrecklichste, was man sich denken kann. Nun, durch das Christentum wurde die Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau in Liebe wieder hergestellt. Die Würde kam zurück, auch die Würde der Frau wurde wieder hergestellt. Man muss natürlich wissen, im Römischen Reich hatte die Frau fast keine Rechte. Sie konnte kaum erben. Wenn der Mann Gäste hatte, durfte sie nicht mit dabei sein. Und der Mann hatte sogar das Recht, in Absprache mit der Verwandtschaft die Frau zu töten, wenn sie nicht so war, wie sie sein sollte, nach seiner Ansicht. Und dann haben die Christen eben durch die Verkündigung des Evangeliums Nächstenliebe gebracht. Das hieß konkret Hilfe für Waisen und Witwen, für Alte, Kranke, Blinde, geistig Behinderte. Es kam zur Schaffung von Heimen und Spitälern. Das ist etwas echt Christliches. Das Römische Reich kannte keine Spitäler für die Allgemeinheit, für das Volk. Es kam auch durch das Christentum zu einer ganz enormen Musikentwicklung von der Einstimmigkeit bis zum vierstimmigen Choral und in dem Zusammenhang auf dieser Basis bis zur Formvollendung in der Kunstmusik mit Fugen, Sonaten, Sinfonien und Solokonzerten. Auch die Bildung in Europa wurde ganz enorm durch das Christentum gefördert, indem Bibliotheken errichtet wurden, indem man viel Energie verwendete auf die Überlieferung von Handschriften, biblischen Handschriften und auch Handschriften aus der alten Literatur. Es wurden Schulen eingerichtet und Universitäten. Auch die Bildungseinrichtung der Universität ist echt ein christliches Produkt aus dem Mittelalter. Es kam auch zu einer enormen Entwicklung der bildenden Kunst, der Malerei, bis zur letzten Perfektion. Und zu einer enormen Entwicklung der Architektur. Die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft ist auch auf das Christentum zurückzuführen. Denn bereits im Mittelalter hat Robert Grosseteste und sein Schüler Roger Bacon den Grundsatz aufgestellt, man darf nicht mehr mit griechischer Philosophie Naturstudium betreiben. Das soll nicht die Basis sein, sondern empirische Forschung. Beobachten, nochmals beobachten und dann schlussfolgern. Das gab die Basis zur Entstehung der Naturwissenschaften. Auch eine Arbeitsethik wurde durch das Christentum gebracht. Die alten Römer betrachteten körperliche Arbeit als minderwertig. Das machen nur Sklaven. Und durch das Christentum wurde die Arbeit wieder geadelt und gewürdigt. Der Apostel Paulus schreibt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. So einfach. Und das Neue Testament macht klar, Arbeit ist eine Art von Gottesdienst, wo man auch in der praktischen Arbeit Gott dient und ihn verherrlichen soll. Es wurde auch eingeführt der Gedanke der Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Und durch das Christentum kam auch die Abschaffung der Sklaverei. Das kann man sehr historisch sehr klar und eindeutig zeigen. Aber wo geschah der große Einschnitt in der Geschichte der Schweiz, in der Geschichte Europas? Es gab verschiedene Einschnitte in der Geschichte. Aber die Revolution von 1968 war ein so tiefer Einschnitt, man kann das kaum überschätzen, was da geschehen ist. Natürlich vorbereitet. Das Ganze begann eigentlich mit der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert. Aber der richtige Durchbruch, was in der Aufklärung nur begonnen wurde, das geschah durch die Revolution von 1968. Als Millionen von jungen Menschen in Europa, in der westlichen Welt, auch in Nordamerika, einen Bruch mit den christlichen Werten forderten. Und man forderte den freien Umgang mit Drogen. Es war die Zeit, als Rockmusik aufkam, die parallel zu den Drogen rein durch Musik ekstatische Erfahrungen brachte. Und diese Musik wurde dann zu einem wichtigsten PR-Mittel, um diese Gedanken zu verbreiten. Östliche Religionen wurden ab den 68er Jahren interessant gemacht für Millionen von Jugendlichen. Okkultismus, Esoterik. Und man forderte die sogenannte sexuelle Befreiung, aber was eigentlich bedeutete, die Freigabe der sexuellen Perversion. Homosexualität, man forderte die Auflösung von Ehe und Familie als Schnee von gestern. Man forderte das Recht der Frau auf Abtreibung und das Recht der Kinder auf antiautoritäre Erziehung. Die damaligen 68er, die meisten junge Leute, haben dann versprochen, und jetzt machen wir den Gang durch die Institutionen. Wir vollenden unsere Studiengänge und dann schaffen wir uns überall rein. Im Lehrerberuf, in der Politik, in allen Bereichen, im Gesundheitswesen, überall. Und werden alles mit dieser Ideologie der 68er durchdrängen. Und so hat das zu einer schleichenden neomarxistischen Transformation der Gesellschaft geführt, bis heute. Und auch die Gesetzgebung wurde ständig im Sinne dieser Ideologie verändert. Es kam, wie wir alle wissen, zur Legalisierung der Abtreibung. In einem Land nach dem anderen, im Westen und schließlich auch in der Schweiz. Es kam in der Schweiz zur Legalisierung der Pornografie und der Prostitution ab 1992. Und die Folge, wissen Sie, was da jetzt wie Pilze aus dem Boden schießt, die ganze Unzucht überall, das hängt ganz direkt eben damit zusammen. Und ein Nebenprodukt davon ist der enorme Frauenhandel. In der kriminellen Welt ist das eines der einträchtigsten Dreckgeschäfte, die es gibt. Und es ist heute so, dass es viel mehr Sklaven gibt, oder ich muss sagen Sklavinnen, als man in früheren Zeiten, in den Zeiten der Sklaverei, je hatte. Und was tun wir dagegen? Polizisten müssen uns sagen, die Gesetze greifen nicht. Wir können nicht durchgreifen. Und der Kampf geht weiter, der Kampf zur Legalisierung von Hanf. Das ist voll auf der Linie der Ideologie der 68er. Und was man so kaschiert nennt, Gender Mainstreaming. Und gemeint ist damit, dass man die Unterscheidung von strikt Mann und strikt Frau aufheben will. Und alle Zwischenbereiche, alles soll möglich sein. Und damit soll eigentlich die Bezugssetzung der beiden Geschlechter sollen letztlich aufgehoben und zerstört werden. und damit überhaupt eben die Ehe zerstört und damit auch die Familie zerstört werden. Und so wird ja heute auch wieder ganz auf versteckten Wegen die Frühsexualisierung in Kindergarten und Schule angestrebt und hat bereits an gewissen Orten begonnen. Das hängt alles zusammen auch mit einer Diskriminierung der Ehe und Familie. Und das Ziel ist dabei auch eine Marginalisierung des Christentums. Das heißt, nicht Marge, das ist der Rand. Das Christentum soll an den Rand gedrängt werden. Soll nur noch eine von vielen Religionen und Ideologien, die es gibt, dastehen. Und so können wir sagen, insbesondere diese Jahre von 1968 bis 2014 bedeuten einen fortschreitenden Bruch mit dem Christentum. Und darum habe ich hier die Bibel so abgestrichen. Das will sagen, in unserer heutigen Schweizer Gesellschaft hat die Bibel keine Autorität und Bedeutung mehr. Und wenn wir irgend über neue Themen diskutieren müssen, ethische Themen, nicht wahr, wie was darf man mit befruchteten Eizellen machen und was nicht und so weiter, keiner in diesen Gremien fragt danach, was sagt die Bibel? Das ist völlig überholt. Die Bibel wird gar nicht mehr gesehen als Quelle der Offenbarung und der Gerechtigkeit Gottes. Aber was sind die Folgen dieser ganzen Entwicklung von 1968 bis heute? In der Seelsorge werden wir sehr direkt mit diesen Folgen konfrontiert. Und es ist wirklich schlimm. Viele Menschen, wenn man sie einfach so äußerlich sieht und ihnen begegnet, denkt man, ja, das ist ziemlich alles in Ordnung. Und in der Seelsorge, wo dann gewisse Dinge ans Licht gebracht werden, besprochen werden, Probleme aufgebracht werden und nach Lösung gefragt wird, da sieht man diese schlimmen Auswirkungen. Unzählige zerstörte Ehen und Familien. Einsame Menschen, zerrüttete Existenzen, versunken in Depressionen und Sinnlosigkeit. Und dann diese riesigen Drogen- und Alkoholprobleme. Und gerade auch bei jungen Leuten. Hohe Selbstmordrate. Die Schweiz gehört ja zu den führenden Nationen, was diese Rate anbetrifft. Und eben diese unzähligen im Mutterleib getöteten Menschen. In der Schweiz wird die Zahl offiziell auf etwa 10.000 pro Jahr geschätzt. Und durch die kürzliche Abstimmung, als es darum ging, soll die Grundversicherung die Abtreibungskosten übernehmen oder nicht, da wäre die Folge wohl gewesen, dass man pro Jahr etwa 1.000 Kinder hätte retten können. Muss man sich mal vorstellen. Das wäre nur die Auswirkung. Aber 70% in der Schweiz haben gesagt, ganz klar, das, da ändern wir gar nichts mehr. Wir wollen nicht mehr zurück ins Mittelalter. Ja, aber wollen Sie zurück zu den alten Römern? Da durfte man die Kinder töten. Ja, und da fragt man sich, was steckt eigentlich hinter dieser ganzen Ideologie und dieser ganzen Entwicklung und Veränderung der Gesellschaft? Gefühlsmäßig denken viele Menschen, das ist eben modern, moderne. Nein, es ist nicht einfach moderne, sondern es ist eine bestimmte Ideologie. Und zwar geht die zurück auf Karl Marx. Aber in einem neuen Gewand. Es war nämlich so, nach dem Ersten Weltkrieg, da waren einige Marxisten total enttäuscht, was geschah in der Sowjetunion. Und sie waren auch enttäuscht, dass da im Westen, dass diese Revolution gar nicht kam. Durch den Klassenkampf hätte jetzt die letzte Revolution hin zum Sozialismus und dann eben zum Kommunismus und zur klassenlosen Gesellschaft kommen sollen. Und es kam anders. Da haben sie gesagt, also irgendwo ist dann doch im Marxismus ein Fehler. Das hätte anders kommen müssen. Und da haben sie sich gesagt, wir müssen den Marxismus anpassen. Und so kam es zur Gründung der Frankfurter Schule 1923. Marx und Freud wurden in diesem Institut, das an die Uni angeschlossen war, neu interpretiert. Und zwar im Zusammenhang mit der Psychologie von Sigmund Freud, der die Sexualität in den Zentrum von allem setzt. und sagte, der Mensch, der da irgendwelche Tabus hat, das führt bei ihm zu Krankheit, zu Neurose. Und so sagten sich diese Leute, wir müssen die Menschen befreien. Das waren Leute wie Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Und die sagten sich, statt Klassenkampf des Proletariats, der verarmten Arbeiterklasse, braucht es eine andere Art von Revolution. Und zwar 4 Revolutionen. Erstens sexuelle Revolution, dann feministische Revolution, Drogenrevolution und 4. religiöse Revolution. Hier sehen Sie Herbert Marcuse, einer dieser Vordenker der Frankfurter Schule, 1898 bis 1979. Er sagte, der Mensch soll von allen Zwängen befreit werden. Und das Ziel dieser ganzen Gesellschaftsentwicklung soll sein, die total erotisierte Spaßgesellschaft. Aber das hat er vor Jahrzehnten gesagt und lange vor den 68ern. Und er sagte, die wahren Revolutionären, die wahren marxistischen Revolutionären, das sind nicht die Arbeiter in der Straße. Wo sind die? Die kann man ja gar nicht mobilisieren. Die sind ja heute zufrieden, nicht wahr? Oder ziemlich zufrieden, meine ich. Es geht ihnen besser als vielen früher. Nein, die wahren Revolutionären, das sind die Randgruppen in der Gesellschaft. Hippies, Befreiungsbewegungen in der dritten Welt, Feministinnen. Herbert Marcuse wurde zu einer der wichtigen Leitfiguren der 68er. Also wir sehen im Zusammenhang mit Marcuse die sexuelle Revolution begründet. Dann möchte ich noch eine weitere Person erwähnen. Man könnte ganz viele Leute erwähnen, aber ich möchte das auf ein paar wenige Beispiele reduzieren, damit man den Gedankengang besser nachvollziehen kann. Eine zweite Person war eine Frau, Simone de Beauvoir, 1908 bis 1969. Und sie steht im Zusammenhang auch mit der sexuellen Revolution, aber zweitens auch mit der feministischen Revolution. Sie lebte in einer Freundschaftsbeziehung mit Jean-Paul Sartre, diesem berühmten Philosophen des 20. Jahrhunderts, dem bekannten Philosophen der Sinnlosigkeit. Er sagt, das Leben ist sinnlos. Sie lebte aber bewusst in einer Dreiecksbeziehung. Und sie betrachtete die Ehe ganz klar als eine Einengung des Menschen. Sie war pro Homosexualität, aber damals, Jahrzehnte vor der 68er Bewegung. Und sie bekannte sich öffentlich dazu, abgetrieben zu haben. Eben lange noch, bevor es überhaupt zu einer Liberalisierung der Abtreibung kam. Sie outete sich als Abtreiberin. Und so war sie gewissermaßen der Inbegriff für den Slogan der 68er mit den 3 Ks. Das Feindbild der 68er, die 3 Ks. Kinder, Küche, Kirche. So kann man sich das gut merken, ja? Jetzt eine dritte Person möchte ich herausgreifen, Hermann Hesse, 1877 bis 1962. Er steht in Verbindung mit der Drogenrevolution und der Religionsrevolution. Er stammte aus gläubigem Elternhaus. Seine Eltern waren Missionare in Indien. Er war als Kind den Eltern extrem ungehorsam. Er war fast nicht erziehbar. Und später führte er ein ganz chaotisches Leben mit Frauen, Drogen und Alkohol. Er hat unter anderem diese Bücher, die sehr erfolgreich wurden, geschrieben, wie Siddhartha. Das ist nichts anderes als Reklame für Buddhismus, Hinduismus. Man bedenke, seine Eltern waren Missionare in Indien. Und das Buch Steppenwolf, das die verrückte Story von einem Drogenbesessenen beschreibt. Und in der 68er-Bewegung hat Professor Timothy Leary von Kalifornien, der den jungen Leuten damals auf der Seite der jungen Leute der Revolution stand und gesagt hat, ihr müsst LSD nehmen. Das gibt Bewusstseinserweiterung. Und so können wir eine Transformation der Gesellschaft bewirken. Steppenwolf, wahrscheinlich manche, wenn ich fragen würde, haben das noch in der Schule gelesen. Das war ein Tipp von Drogenpapst Timothy Leary. Liest das Buch. Ja, das ist so kurz skizziert die Revolution von 1968. Und die Folgen für die Gesellschaft der Schweiz habe ich schon ein bisschen beschrieben. Aber es geht im Wesentlichen darum, Gott wird so weit wie möglich verdrängt aus Politik, Bildungswesen, mit Schule, Hochschulen, alles. Gesundheitswesen, Medien. Und in dem Zusammenhang kann man sich wieder mal zurückbesinnen, was steht eigentlich in unserer Bundesverfassung. Hier in der Ausführung, der revidierten Ausführung vom 18. April 1999. Die Präambel, die Einleitung beginnt so. Im Namen Gottes des Allmächtigen, das Schweizer Volk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken. Im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihrer Vielfalt in der Einheit zu leben. Im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Geben sich folgende Verfassung. Dann kommt die Verfassung. Schön, nicht wahr? Was da drin steht, das ist fantastisch. Wenn man sich mal überlegt, was hat jetzt das für praktische Auswirkungen in meinem Leben, in meinem Berufsleben, in der Familie, wenn ich das befolge? Ja? Und als diese Revision kam in den 90er Jahren, gab es ja manche Gegner, die haben gesagt, so, jetzt schmeißen wir das endlich raus. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Das geht nicht, das brauchen wir auch gar nicht. Jetzt ist es aber trotzdem drin geblieben. Und da hat man auch schon gesagt, ja, das kann ja jeder für sich interpretieren. Gott, was ist das? Für den einen ist das irgendwie eine höhere Macht. Ja? Also, wobei, was ist eine höhere Macht? Ja, ich bin jetzt auch ein höheres Wesen, wenn ich auf dem Klavierstuhl stehe. Aber eben jeder kann sich darunter vorstellen, was er will. Und ein Moslem könnte sich vorstellen, Allah, das kommt alles nicht so ganz drauf an. Aber wir müssen wissen, diese Formulierung geht zurück auf den Bundesbrief, der datiert ist auf 1291. Und dort beginnt es mit In nomine Domini. Amen. Übrigens in gutem Latein verfasst. Oft wird einfach übersetzt im Namen Gottes, aber stimmt nicht. Es steht im Namen des Herrn. Amen. Oh, Amen, ist das lateinisch? Nein, das ist hebräisch. Das ist das typische Wort aus der Bibel, das hebräisch angehängt wird, wenn man zu dem Gott der Bibel betet. Ja? Und dann habe ich noch herausgegriffen, ziemlich gegen das Ende, supra scripti statutis pro communi und so weiter. Und dann steht, concedente domino in perpetuum duraturis. Diese oben beschriebenen Ordnungen für gemeinsames Wohl und Nutzen sollen, so der Herr will, concedente domino, so der Herr will, ewigen Bestand haben. Wieder. Der Herr. Und dann ganz am Schluss des Briefes steht die Datierung. Actum anno Domini. Und dann kommt eben 1291 am Anfang des Monats Augustus. Das steht im Namen des Herrn, im Jahr des Herrn. 1291. Das bezieht sich also ganz klar zurück auf die Geburt Jesu in Bethlehem. Herr meint also tatsächlich im Bundesbrief schon Jesus Christus. Also das gibt eigentlich schon die Klärung, was gemeint ist im Namen Gottes des Allmächtigen in der Verfassung am Anfang. Das ist direkt die Weiterführung aus dem Bundesbrief. Interessant ist, was der bekannte Staatsrechtler Professor Dr. Werner Kegi, er lebte von 1909 bis 2005, zum ersten Satz der Verfassung gesagt hat. Also er als Spezialist für internationales Recht und eben auch für Verfassungsrecht und so weiter. Er sagt, diese Formulierung am Anfang, im Namen Gottes des Allmächtigen, ist die Fundamentalnorm unserer Verfassung. Das heißt, mit anderen Worten, es ist der wichtigste Satz, der alle folgenden Bestimmungen an den richtigen Ort setzt. Alles, was im weiteren Gesetz, Schweizer Gesetz kommt, muss in Bezug zu diesem, zu dieser Fundamentalnorm, Maßstab, gesehen werden. Und dann sagte er Folgendes: Für die Zukunft der Schweiz sei es entscheidend, ob diese Grundnorm in ihrem umfassenden Anspruch in weiten Kreisen der Bevölkerung wieder lebendig wird. Schon in der Bibel lesen wir im Buch der Sprüche von dem weisen König Salomo vor 3000 Jahren. Sprüche 14, 34. Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist der Völker Schande. Wenn also eine Nation eben ihr Handeln betrachtet in Bezug auf Gott und in Bezug auf Gott, vor dem man letztlich einmal Rechenschaft geben muss, was wir als Nation getan haben und was wir als Einzelne getan haben, dann hat das so enorme Auswirkungen auf das ganze Staatsleben, sodass sich dann erfüllt, Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist der Völker Schande. Jetzt könnte jemand sagen, es kommt doch überhaupt nicht darauf an, ob am Anfang der Verfassung der Schweiz jetzt da steht, im Namen Gottes des Allmächtigen. Das ist ja nur ein Satz. Aber ich denke da an ein ganz krasses Gegenbeispiel. Haiti. Haiti ist, ist das ärmste Land der westlichen Welt. Eines der Armen der Welt, aber das ärmste der westlichen Welt. Die Lebenserwartung dort liegt bei 53 Jahren. Die Kindersterblichkeit bei sage und schreibe 12,3%. Sehr hoch. Jeder zweite Haitianer ist Analphabet. Nun muss man aber wissen, am 14. August 1791 haben Sklaven auf Haiti das Land Satan geweiht in einem Voodoo-Ritual. Und zwar haben sie Satan gesagt, wenn er ihnen den Sieg gibt über die Franzosen, sodass sie frei werden, wird das Land Satan geweiht sein. Nach langer, blutiger Revolte gegen Frankreich wurde Haiti frei, nämlich am 1. Januar 1804. Nun, das ist schon lange her. Aber im März 2003 hat der Präsident von Haiti, Aristide, hat den Voodoo-Kult, also diese schwarze Magie, mit der auch eben damals das Land Satan geweiht wurde, als zweite Staatsreligion nach dem katholischen Christentum eingerichtet. Und im August desselben Jahres, 2003, wurde durch Voodoo-Priester auf Haiti diese Weihe Haitis an Satan erneuert. Und dann kam das Erdbeben 2010 in Haiti. Es war das schwerste Erdbeben des 21. Jahrhunderts weltweit. Mit 310.000 Toten, nochmals etwa 300.000 Verletzten, 1,85 Millionen Obdachlosen. Und jetzt ist es immer ein Problem in solchen Zusammenhängen, wenn man als Außenseiter dann irgendetwas sagt darüber. Aber es ist so, während man hier in der westlichen Welt mit irgendwelchen Urteilen ganz zurückhaltend war, können uns Leute, die nach Haiti gegangen sind, um zu helfen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern anzupacken und den Menschen zu helfen, die sagen, wir haben das gehört bei den Haitianern, wie die gesagt haben, das ist die Folge von unserem Voodoo-Kult. Die sagen das. Also viele sagen das, dort offensichtlich. Nun, wir haben nicht nur die Verfassung, Wir haben auch die Landeshymne, die eigentlich diese Fundamentalnorm der Verfassung künstlerisch nochmal zum Ausdruck bringt. Ich lese die erste Strophe. Trittst im Morgenrot daher, Gott ist angesprochen. Seh ich dich im Strahlenmeer, dich, du Hocherhabener, Herrlicher. Wenn die Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer, betet. Eure fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland, Gott den Herrn im hehren Vaterland. Man beachte die Gottesnamen in allen vier Strophen sehr eindrücklich. Zuerst wird Gott genannt Hocherhabener, Herrlicher. Und dann einfach Gott und schließlich Gott, der Herr. Das ist wieder ein Bezug auf den alttestamentlichen und neutestamentlichen Gottesnamen, Herr. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man diese Poesie richtig versteht. Man könnte denken, das ist Pantheismus. Ich glaube, Pantheismus sagt, Gott ist in allen Dingen drin. Im Stein, im Wind, im Regen, überall, alles ist Gott. Aber es ist kein Hinduismus, was wir hier haben, sondern es geht hier ganz klar um den Gott der Bibel, Gott der Herr. Und der Gott der Bibel wird von Anfang an in der Bibel ganz klar getrennt von der Natur. Die Bibel beginnt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist Subjekt, Himmel und Erde ist Objekt. Zwischen Gott und der Natur wird ganz klar getrennt, so wie wir zwischen Subjekt und Objekt trennen. Gott ist nicht Teil der Natur, die Natur ist sein Werk. Aber im Licht des Römerbriefes ist eben der Schweizer Psalm interessant. Römer 1, Vers 20, da steht, denn das Unsichtbare von Gott, der ewige Gott, ist unsichtbar. Die Bibel sagt sogar, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Gott ist in seiner absoluten Gottheit absolut unnahbar und unsichtbar. Aber er kann sich offenbaren. Und darum lesen wir hier, denn das Unsichtbare von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, kann man seit der Erschaffung der Welt mit dem Verstand wahrnehmen. Also man kann wahrnehmen in den Naturabläufen, in den Naturgesetzen Gottes Gegenwart. Aber er ist nicht Teil der Natur. Aber was im Schweizer Psalm ausgesagt wird, Sie sehen ganz interessante Parallelen zu Psalm 19 in der Bibel. Also verblüffende Parallelen. Nun, das konnte man schon immer durch den Verstand Gott erkennen. Ganz unverdächtig, wenn ich Cicero, einen römischen Philosophen und Staatsmann, zitiere, der lebte 106 bis 43 vor Christus, hatte keinen Bezug zum Christentum und das gab es ja damals noch nicht und auch nicht zum Judentum. Aber er zitiert einen Denker, Quintus Lucilius Balbus, der Folgendes gesagt hatte, in vorchristlicher Zeit: Ist es möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne zu einer Überzeugung von Gottes Dasein zu kommen? Sind wir nicht genötigt, anzuerkennen, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen alles beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert? Wer das bezweifeln wollte, könnte gerade so gut leugnen, dass es eine Sonne gibt, die uns leuchtet. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen, bestätigt aber die, welche in der Natur der Dinge begründet sind. Ohne Bezug, ein Mann, der noch nie die Bibel gesehen hat. Aber für ihn ist es sonnenklar. Durch die Ordnung der Natur, Ordnung entsteht nicht zufällig, höhere Ordnung. Und darum muss ein Ordner dahinter stehen. Ludwig van Beethoven, man kann ihn nicht als Christ bezeichnen. Aber er war trotzdem gottesfürchtig. Und er hat zum Beispiel gesagt, im Wissen, dass man eine Fünfte von Beethoven, die entsteht nicht einfach durch zufälliges Kritzeln auf einem Notenblatt. Er hat gesagt, es war nicht das zufällige Zusammentreffen von Atomen, das die Welt schuf. Betrachtet man die Ordnung und die Schönheit im System des Universums, so muss es einen Gott geben. Oder noch unverdächtiger als Beethoven, Voltaire, dieser Philosoph der Aufklärungszeit, ein Spitzer. bösartiger Spötter über das Christentum. Und trotzdem hat er gesagt, l'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe, et n'est point d'horloger. Das Universum bringt mich in Verlegenheit. Ich kann nicht denken, dass diese Uhr, nicht wahr, der Lauf der Gestirne ist ja von der Regelmäßigkeit einer Uhr, davon können wir die Zeit ableiten, dass diese Uhr existiert und keinen Uhrenmacher hinter sich hat. Aber jetzt wird es bald Frühling, man merkt es schon, und die Natur lebt wieder auf die Schweizer Natur, und da kommen wieder all diese Sommervögel, die Vögel überhaupt, aber dann die Sommervögel auch, ja? Die einen von Afrika, die einen von hier. Ja, und hier das Tagpfauenauge. Und das würde mir schon reichen, um von Gottes Existenz überzeugt zu sein. Aber wir haben tausende von Beispielen in der Natur, die uns zeigen, dass es sonnenklar ist, dass ein unendlich weiser Schöpfer existiert. Hier sehen wir die Verpuppung der Raupe des Tagpfauenauges in 60 Sekunden Schritten. Und was geschieht, wenn die Raupe verpuppt ist? Das ist ganz Seltsames. Alle Organe, der ganze Körper verflüssigt sich, löst sich auf. Und dann setzt sich das alles anders zusammen. Und dann entsteht etwas ganz Neues. Ein Schmetterling. Ja, wie geht das? Noch nie hat man das irgendwie erklären können. Wie soll das durch zufällige Prozesse gehen? Die Auflösung, alles, und dann wird etwas ganz, ein neues Wesen gebildet daraus. Das ist fantastisch. Jedes Mal ein Wunder. Jedes Mal, wenn Sie wieder irgendeinen Schmetterling sehen, denken Sie daran. Es ist so klar. Ja, ich möchte noch die zweite Strophe lesen. Kommst im Abendglühen daher, finde ich dich im Sternenheer. Dich, du Menschenfreundlicher. Wieder so ein Gottesname. Der Menschenfreundliche. Und da lesen wir im Neuen Testament, im Titusbrief, dass als aber die Güte und die Menschenliebe erschien von unserem Retter Gott. Ja? Gott liebt Menschen. Du Menschenfreundlicher, Liebender, in des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen. Ja, Schweizer können träumen. Denn die fromme Seele ahnt, Gott im Heeren, ein altes Wort für schön, im schönen Vaterland, Gott den Herrn im hehren Vaterland. Die dritte Strophe. Ziehst im Nebelflor daher, such ich dich im Wolkenmeer, dich, du Unergründlicher. Das ist der Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, wie uns das 1. Timotheus 6 sagt. Den keiner Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Aber er hat sich geoffenbart und sichtbar gemacht. Und der Herr wurde schließlich sogar Mensch. Der Sohn Gottes wurde Mensch in Bethlehem, Anno Domini, im Jahr des Herrn. Aus ewiger, unergründlicher ewiger, aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und milde und die fromme Seele ahnt, und die fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland. Die vierte Strophe, fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns Hort und Wehr, du allmächtig waltender, rettender, in Gewitternacht und Grauen. Lasst uns kindlich ihm vertrauen. Ja, die fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland. Gott den Herrn im hehren Vaterland. Wenn wir jetzt das einmal vergleichen mit einer Nationalhymne, wo Gott von Anfang an vollkommen ausgeschlossen war. Die Sowjetunion wurde ja gegründet nach dem Ersten Weltkrieg und das war das erste Land der Geschichte, das beschlossen hat von Anfang an die Zerstörung des Christentums. Jetzt lese ich die Hymne der Sowjetunion. Ich bin darauf gekommen durch einen Tadschiken. Ein Bekannter von mir in Tadschikistan, ein Musiker, etwa in meinem Alter, hat mir davon erzählt. Er war ursprünglich Moslem, ist dann aber in den vergangenen Jahren Christ geworden. Und er hat mir gesagt, einmal hätte der Lehrer sie gefragt, wer glaubt an Gott? Da hat er aufgestreckt. und er habe einen Schlag bekommen ins Gesicht. Er spüre heute noch die Folgen davon. Ja, und wir haben übrigens auch zusammen musiziert im orientalischen Stil von Tadschikistan. Und er hat mir dann erzählt, weißt du, die Hymne der Sowjetunion, die wir singen mussten, die stellt Gott dar, die stellt den Staat dar wie Gott. Er sei Schutz und Festung, die nie zusammenbrechen werde. Oh, das erinnert mich ans Lutherlied, nicht wahr? Ein Stark, ein feste Burg ist unser Gott. Ja? Und nun lese ich die erste Strophe der Hymne. Wunderbare vierstimmige Hymne. Die unzerbrechliche Union der Freien Republiken vereinigte für die Ewigkeit die große Rus. Hoch lebe sie, vereinigt durch den Willen der Völker die einige mächtige Sowjetunion. Und dann kommt der Refrain. Rühme dich, unser freies Vaterland, sichere Festung der Völkerfreundschaft. Ja? Jetzt wird Gott, jetzt wird der Staat zu Gott. Automatisch, wenn Gott verdrängt wird, wird der Mensch vergottet. Die Fahne der Räte, die Fahne der Nation soll uns führen von Sieg zu Sieg. Zweite Strophe, ganz deutlich erinnert sie uns an die vierte Strophe der Schweizer Hymne, wo es um die Gewitter geht. Durch die Gewitter schien uns die Sonne der Freiheit und Lenin, der Große, erleuchtete uns den Weg. Oh, das ist einer der Götter. Uns erzog Stalin zur Treue zum Volk. Dieser Mann, der Millionen umgebracht hat. Ich muss sagen, nach der Stalin-Zeit wurde die Hymne geändert. Da wurde Stalin rausgenommen, aber Lenin wurde belassen. Drum, das ist ja die Fassung von 1943. Und uns erzog Stalin zur Treue zum Volk, zu Arbeit und Heldentaten regte er uns an. Und die dritte Strophe, wir stärkten unsere Armee in den Schlachten, fegten die niederträchtigen Eindringlinge aus dem Weg. In den Kämpfen entscheiden wir das Schicksal der Generation. Wir führen unser Vaterland zum Ruhm. Wir. Und wenn man das vergleicht mit dieser Bescheidenheit im Bundesbrief, diese oben beschriebenen Ordnungen sollen, so der Herr will, ewig fortdauern. Ja, ich würde vorschlagen, jetzt singen wir mal die Hymne. Also alle, die singen wollen, singen sie, und alle, die nicht singen wollen, die singen sie nicht. So einfach geht das. Sie haben die ausgeteilten Blätter bekommen. Wir singen die Hymne nicht in S-Dur. Das wäre die Originaltonart. Ist zwar schöner in S-Dur, aber es ist zu hoch für die meisten Durchschnittsschweizer. Aber ich habe jetzt hier die Fassung, in die Transponierung nach C-Dur von Werner Tillich. Die ist lizenziert mit Creative Commons 3.0 Namensnennung. Ja, dann singen wir das. Können wir Licht haben?
Thank you.
Nun, was wäre die Antwort auf das Dilemma heute? Einerseits diese Vergangenheit der Schweiz, dieses Bekenntnis, sogar noch in unseren Gesetzestexten, aber dieser weite Weg weg von Gott in den vergangenen Jahrzehnten. Nun, es gibt einen ganz interessanten Vers in 2. Chroniker 7, Vers 14. Derselbe Salomo, der gesagt hat, Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist der Völker Schande, hat darüber gesprochen, über künftige Tage von ihm aus gesehen, da Israel als Gottes Volk sich von Gott entfernen würde. Und da gab es eine Vorpräparation, eine Bereitung im Voraus für eine Umkehr. So steht in 2. Chroniker 7, Vers 14. Gott sagt durch Salomo, wenn mein Volk sich demütigt und betet und sucht meine Gegenwart und kehrt um von seinen bösen Wegen, so werde ich vom Himmel her hören und seine Sünden vergeben und sein Land heilen. Es gibt die Möglichkeit der nationalen Buße und Umkehr. Und das Beeindruckende ist, wir haben einen Feiertag in der Schweiz. Das ist nicht ein kirchlicher Feiertag, sondern ein staatlicher Feiertag, der staatspolitischen Hintergrund hat. Das ist der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag, immer am dritten Sonntag im September. Und der existiert immer noch. Aber was macht man an diesem Tag? Gut, natürlich, eine Umkehr muss ja nicht auf ein bestimmtes Datum begrenzt sein. Aber es ist so, dass es auch in die frühere Geschichte der Schweiz zurück bis in die Anfänge, da gab es immer wieder solche Buß- und Bettage, aus verschiedenen Gründen. Aber im 19. Jahrhundert hat die Schweiz das so eingesetzt. Und es war auch so, dass man in der Frühzeit immer wieder ein Bettagsmandat herausgegeben hat, das immer wieder aktualisierend erklären soll, warum haben wir eigentlich einen Bettag. Und im 19. Jahrhundert hat das diverse Male Gottfried Keller gemacht, der erfolgreichste Schweizer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Gottfried Keller war ja jahrelang Staatsschreiber in Zürich. Und ich lese ganz kurz ein paar Sätze vor. Aus dem Bettagsmandat von 1863. Mitbürger, so beginnt er. Er sagt nicht Mitbürger und Mitbürgerinnen. Er sagt Mitbürger. Die Frauen sind auch gemeint. Wieder naht der vaterländische Bettag, an welchem alle Eidgenossen vor Gott, ihren alleinigen Herrn, treten, um ihre Gewissen vor ihm, dem Allwissenden, zu prüfen, die Gebote des Unendlichen zu vernehmen und ihm für seine unwandelbare Güte zu danken. Das ist ja auch ein Danktag. Etwas später. Jenseits und diesseits der Meere brennen alte und neue Kriegsflammen fort. Flammen des Bürgerkrieges und des Völkerhasses. Und dann weiter. Uns selbst hat die Vorsehung diesen Frieden bis dahin gnädig bewahrt. Gnädig heißt unverdient. Hier gilt es nun, mitten im Wechsel der Aufforderungen zu verharren, im Geist unserer Vorfahren, festzuhalten die Treue am Bunde, die Einfachheit und Reinheit der Sitten, die Redlichkeit der Denkart und diese für uns unentbehrlichen Güter. Liebe Mitbürger, dürfen wir nicht allein im Brausen der hohen Festes wogen, in der Entfaltung äußerer Kraft suchen. Wir finden sie am sichersten in der ernsten Einkehr in uns selbst und in dem Gedanken an das Ewige und Unvergängliche, welches alles Menschenwerk und Dasein überdauert. Und dann heißt es weiter, nur indem wir die göttlichen Lehren der Gerechtigkeit und Liebe durch unser Gemeinwesen zu verwirklichen trachten, können wir in der Stunde der Verwirrung und Gefahr auf Licht und Schutz von oben hoffen, gleich wie nur der den Frieden zu bieten vermag, der den Frieden selbst im Herzen hat. Alles Edle und Große ist einfacher Art. Das ist so schön. erinnert wieder an diese Schlichtheit der Schweiz. Und auch früher hatten wir viele Bundesräte, das waren ganz schlichte Magistraten, ehrwürdige Männer, aber sie wussten, es ist ein kleines Land. Alles Edle und Große ist einfacher Art. Möge diese klare Einfachheit bei aller materiellen Entwicklung unserer Zustände fort und fort die Grundlage unseres religiösen Lebens, unserer Wissenschaft und Erziehung bleiben. Und wir werden der Einigkeit und Genügsamkeit nicht ermangeln, welche uns schließlich zum wahren Großen führt und uns zu jeder Stunde mit Dank erfüllt vor den Herrn treten lässt, der uns mit allen seinen Werken in seiner starken Hand hält. Und dann noch kurz aus dem Mandat von 1867. Da steht: Aber die Anzeichen der Unruhe und der Streitlust dauern fort, mitten daraus genommen. Und der Kleinste mit der größten Treue verwalten, damit die zarten Keime. Oh, da habe ich aber eine Seite verloren. Oh ja, genau. Vielen Dank. Ja, das muss ja aufgehen am Schluss, ja. Ja, zunächst aus dem Betagsmandat von 1871. Demütigen wir uns vor Gott, so werden wir vor den Menschen bestehen. Erforschen wir seinen Willen aus den Geschicken, welche er den Großen und Mächtigen bereitet, wenn sie die Wege ihrer Willkür wandeln. Und lernen wir immer mehr aller eigenen Willkür entsagen. Und dann noch aus 72. Nur ein lebendiges Volk macht lebensfähige Gesetze. Nicht Gesetze, wo das Leben genommen wird. Lebensfähige Gesetze. Trachten wir daher fort und fort, unser Leben zu erneuern. Und erflehen wir vom Allerhöchsten hierzu die Kraft. Möge eine gleichmäßige Lust zur Pflichterfüllung mehr und mehr alles Volk erwärmen als der wahre Lebenserhalter. Wie? Haben Sie gehört? Was das für uns, für unser Unternehmen bringen würde. Was er da sagt. Möge eine gleichmäßige Lust zur Pflichterfüllung mehr und mehr alles Volk erwärmen als der wahre Lebenserhalter. Mögen die Diener des göttlichen Wortes, spricht über die Pfarrer, die Prediger, mögen die Diener des göttlichen Wortes unentwegt ihren Gemeinden vorleuchten in Übung christlicher Liebe, in Klarheit und Bescheidenheit des Herzens. Denn die Unbescheidenheit ist die Mutter der Unduldsamkeit. Mögen die Männer der Schule, jetzt spricht er über die Lehrer und Lehrerinnen, mögen die Männer der Schule mit wachsender Liebe zu ihrem Beruf ausharren und das Kleinste mit der größten Treue verwalten, damit die zarten Keime des Guten haften und gedeihen. Das ist die Sicht für die Kinder in der Schule. Und ganz am Schluss noch ende ich mit: Neigen wir uns nun alle vor dem Herrn als ein Volk, das fähig ist des Dankes für alles, was er bisher an uns getan, fähig der Reue für seine begangenen Fehler und Misstritte, an denen es keinem unter uns mangelt, und fähig endlich des festen Vertrauens auf verdiente Hilfe. So dürfen wir hoffen, dass Gott, der Herr, unser treues Vaterland ferner schützen und uns unter den Völkern bestehen lassen werde. Aber wie soll das kommen, dass ein Volk sagt, jetzt machen wir einen neuen Bußtag? Aber wir müssen ja nicht warten, bis die Allgemeinheit umkehren würde. Sondern es geht um den Einzelnen. Und genau das sagt das Evangelium immer. Es geht nicht darum, dass ganze Völker plötzlich umkehren, sondern es geht immer um den Einzelnen. Und ich möchte zum Schluss 7 Punkte aufzeigen, wie wir mit Gott ins Reine kommen, ganz persönlich. Eben, wir müssen zuerst erkennen, in all den Wundern der Schöpfung, dass Gott existiert. Dieser Gott, der im Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Aber zweitens müssen wir sehen, dieser Gott, dem auch die Verfassung und all das Recht der Verfassung gewidmet und unterstellt ist, ist ein heiliger Gott. Nicht ein Gott der Willkür und des Bösen. Gott ist heilig. Die Bibel sagt, er ist vollkommen. Gott ist Licht in seinem Wesen. Gar keine Finsternis ist in ihm. Und daran wird der Kontrast umso deutlicher. Wer sind wir? Und wir müssen erkennen, wir sind vor Gott schuldig. Jeder. Auch Gottfried Keller hat das klar gesagt. Wir haben versagt, aber wir müssen damit zu unserem Herrn kommen. Der Mensch ist schuldig und wir können sehen, die 10 Gebote, wer hat sie gehalten? Niemand. Wir sind alle in den noch viel ausführlicheren Geboten als nur die 10 in der Bibel schuldig geworden. Und so sagt die Bibel, es ist eine Trennung da zwischen Gott und uns Menschen. Römer 3, 23 sagt, es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt, alle Menschen. Es gibt keinen, der nicht schuldig wäre. Das ist sehr schwierig für uns, das anzuerkennen. Und dann auch ganz konkret in unserem Leben. Wo habe ich mich konkret Gott und meinen Mitmenschen gegenüber versündigt? Meiner Familie, meiner Ehefrau, meinem Ehemann, was auch immer, den Eltern. Und eine vierte wichtige Wahrheit der Bibel ist die, wir schaffen es nicht, uns selber zu Gott zu erheben. Wenn wir uns irgendwie einfach von uns aus anstrengen, zu Gott zu kommen, dann ist es so, wie diese Pfeile, die erreichen die andere Seite nicht. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir kommen von uns aus nicht zu Gott. Darum, fünfter Punkt des Evangeliums der frohen Botschaft. Jesus Christus ist die Brücke. Weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam Gott von oben her zu uns. Und weil Gott gerecht ist und uns bestrafen müsste in alle Ewigkeit, die Bibel sagt, im Blick auf unsere Schuld im Leben, Gottes Zorn ist über uns. Aber dieser Gott, der zornig ist gegenüber die Sünde, das ist dieser Menschenliebende, liebende, freundliche Gott. Und darum ist Jesus Christus gekommen, er wurde ein Mensch, um die Strafe, die wir von Gott ewig verdient haben, am Kreuz auf sich zu nehmen. Darum hat Gott ihn verlassen am Kreuz, damit er die Strafe für uns auf sich nehme. Und genau daran erinnert uns das Schweizer Kreuz. Das Kreuz geht wirklich historisch zurück auf das Kreuz von Golgatha. Das steht in unserem Wappen. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Jesus Christus am Kreuz. Der Gekreuzigte ist die Brücke zwischen uns und Gott. Und natürlich wurde er am Kreuz bestraft für unsere Sünden. Aber nur der, der das persönlich für sich in Anspruch nimmt und sich so mit Jesus Christus eins macht, dem wird es zugerechnet. Also die Bibel sagt, ich muss mich bekehren. Wir müssen eine ganz persönliche Umkehr machen. Wir müssen unseren persönlichen Buß- und Bettag wieder neu entdecken. Unabhängig vom Datum. Eben. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Hesekiel 33 sagt, kehret um von euren bösen Wegen. Das sind harte Worte. Wir sind doch, die meisten von uns sind keine Kriminellen, oder? Vielleicht sogar alle. Gute Bürger. Und die Bibel sagt, gute Bürger. Und sie sind schuldig geworden vor Gott. Und wir wissen ganz genau, was uns in den vergangenen Jahren belastet hat, zum Beispiel. Wo wir es vielleicht versucht haben zu verdrängen. Aber eben, wir müssen umkehren und im Gebet, im persönlichen Gebet, Gott unsere Schuld bekennen. Da brauchen wir nicht einen Menschen dazu. Gerade vor kurzem hatte ich eine Predigt und kam eine Frau nachher zu mir, die wollte gerade ihre Schuld bekennen. Und ich konnte gar nicht viel machen. Die hat gerade begonnen zu beten und hat wirklich gesagt, was ihr leid tut in ihrem Leben. Aber man braucht nicht einen Menschen. Vielleicht kann ein Mensch eine Hilfe sein, klar. Aber wir haben den direkten Zugang zu Gott, indem wir zu ihm umkehren und im Gebet alles sagen, ganz offen. Und dann ist es aber wichtig, das Leben in der Nachfolge. Wenn man sich so bekehrt hat und Frieden mit Gott hat, dann ist es wichtig, dass die Schritte dann weitergehen. Also wir beginnen die Bibel zu lesen als ein Buch, das uns anleitet, wie wir als Christen leben sollen in dieser Gesellschaft, in dieser Schweiz. in diesem ganzen Umfeld. Und es ist wichtig, dass man sich versammelt mit anderen Christen regelmäßig. Sonst ist das wie ein Stück Holz im Schminefeuer. Es brennt schön, aber wenn man mal eines so auf die Seite nimmt, brennt immer noch, mit der Zeit erlischt es. Es braucht diese Gemeinschaft, um ermutigt zu werden, ein Leben in der Nachfolge als Jünger dieses Herrn zu leben, dieses Herrn, den wir auch in unserer Verfassung, in unserem Schweizer Psalm und immer wieder durch den Buß- und Bettag und Danktag, habe ich vergessen, bekennen. Und ihn sollen wir anerkennen. Das wünsche ich jedem, der hier ist, der noch nicht Frieden mit Gott hat. Wir müssen nicht warten, bis die Schweiz umgekehrt ist. Aber wir müssen diese frohe Botschaft den Schweizern weitersagen. Es gibt diesen Weg zurück zu Gott. Und wenn nicht kollektiv, ist die Möglichkeit eben individuell. Und es geht nur über das Individuelle. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst, dass du existierst und dass wir die Wunder der Schöpfung immer wieder neu vor uns sehen können. In allen Jahreszeiten. Aber jetzt, wenn der Frühling wieder kommt, auf eine ganz besondere Art und Weise, wo wir sehen, wie aus dem Tod wieder Leben entsteht. Danke, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass bald danach diese frohe Botschaft von deiner Erlösung auf Golgatha hier nach Helvetia gebracht worden ist. Und danke für all die unzähligen Menschen, die seither diese frohe Botschaft für sich persönlich erfassen und annehmen durften. Und jetzt stehen wir da, 2014, du siehst unser Volk und du siehst, wie wir uns als Volk verschuldet haben. Und Herr Jesus, schenke du jedem unter uns, der noch nicht Frieden mit Gott hat, diese Gnade, heute diesen Schritt ganz bewusst zu tun und so Frieden mit Gott zu bekommen. Frieden in einer Welt der Friedelosigkeit, des Streites und des Aufruhrs und der Orientierungslosigkeit und des Chaos. Aber danke, dass du da bist, dieser Herr, der über allem steht und auch über allen Kräften der Natur. Herrlichkeit dir. Amen.